Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 348.
10.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Wenn man sich kennt oder sich immer wieder zufällig begegnet, gehört es dazu, sich zu grüßen. Jeder Gruß drückt dabei etwas aus, genauso wie die Entscheidung, jemanden nicht zu grüßen. Michael Poser hat damit seine Erfahrungen gemacht und einen Essay geschrieben. Vom Grüßen und Nichtgrüßen, wenn man beschließt, jemanden nicht mehr zu kennen.
Der Gruß eines Menschen bedeutet mir etwas. Und ihm auch der meine. Wir bestätigen einander, dass wir einander kennen oder gerne kennenlernen würden. Der Gruß kann flüchtig, desinteressiert sein. Man kann ihn auch ausgestalten mit ein paar zusätzlichen Worten, einem Lächeln, einer Verbeugung. Im Grüßen teilen ich und der andere uns mit, was wir voneinander halten. Jemanden nicht zu grüßen, den man kennt, ist ein deutliches Zeichen der Missachtung. Wenn eine Begegnung stattfindet, muss ich natürlich wissen, was ich daraus mache. Grüße ich nur ganz schnell? Lasse ich mich auf ein Gespräch ein? Von den Ethnologen wissen wir, was die Formen des Grüßens, wie der Handschlag, das Beugen des Kopfes, das Lüften des Hutes, das Ausziehen der Handschuhe und so weiter, ursprünglich bedeuteten. Es waren Friedensbekundungen. Wer so grüßte, wollte damit sagen, dass von ihm kein Angriff zu erwarten sei. In abgemilderter Form gilt das auch heute noch. Diese ursprüngliche Bedeutung ist aber von ganz anderen überlagert worden. Die friedensstiftende Geste hat sich zu einem Höflichkeitsritus entwickelt. Eigentlich ist das nicht ganz so neu. Auch in früheren Zeiten wurde am Gruß abgelesen, was ein Mensch dem anderen bedeutete. Mit dem ersten Gruß tritt man aus der Unbekanntheit in die Bekanntheit ein. An privaten Orten, wo das Gesetz der Anonymität seine Zuständigkeit verliert, grüßt man einander, weil es unhöflich wirkt, es nicht zu tun. Wenn man jemanden, den man nicht kennt, immer wieder im öffentlichen Raum begegnet, wird es irgendwann unvermeidlich, ihm ein Zeichen des Wiedererkennens zu geben. Es ist eine Vorform des Kennenlernens. Wenn man sich entschließt, jemanden nicht mehr zu grüßen, sondern ihn zu übersehen, so muss das gute Gründe haben. Denn dem anderen wird etwas entzogen, worauf er ein Recht zu haben glaubt und was für seine Selbsteinschätzung Bedeutung hat. Nicht nur wird ihm der Respekt vorenthalten, sondern er wird gewissermaßen aus einem Bekannten zu einem Unbekannten gemacht. Man erspart sich viel Elend, wenn man einen Instinkt dafür entwickelt, mit wem man sich näher einlassen darf und mit wem nicht. Ich glaube, dass das eine Kunst ist, die jeder üben sollte.
In SWR 2 Leben hörten Sie eine Sendung von Michael von Poser. Auf unseren Internetseiten www.swr2.de/leben finden Sie das Manuskript und die Sendung zum Nachhören als Podcast.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Der Billionenberg. Streifzüge durch das Schuldengebirge. Von Stefan Schmidt.
Wir haben es nach wie vor mit einer bedrohlichen Lage der öffentlichen Haushalte zu tun, mit Blick auf die Zinslast und mit Blick auf eine gesamtstaatliche Schuld, die nach wie vor in der erschreckenden Dimension von 1.500 Milliarden Euro sich bewegt.
Deutschlands höchster Berg ist nicht etwa die Zugspitze. Deutschlands höchster Berg ist
der staatliche Schuldenberg.
Und zwar nicht erst seit heute. Der CSU-Politiker Franz Josef Strauß hat schon vor 30 Jahren am Beispiel der Neuverschuldung vorgerechnet.
Allein der Schuldenzuwachs des einen Jahres 1979 von 35 Milliarden Mark. Wenn man nur 1.000 Markscheine zugrunde legt, dann würde jeder Schein aufeinandergelegt einen Berg von 3.550 Meter ergeben.
Und das war nur die Neuverschuldung des Bundes. Die Gesamtverschuldung lag 1979 bei 211 Milliarden Euro. Der entsprechende Papierberg war also damals schon ungefähr dreimal so hoch wie der Mount Everest.
Um seinen Gipfel jagen Nebelschwaden.
30 Jahre später reicht die Milliarde als Maßeinheit nicht mehr aus, um die Höhe des Schuldenberges anzugeben.
Ende 2008 hat Deutschland Schulden von gut 1,6 Billionen Euro angehäuft. Das sind 1.600 Milliarden. Davon entfällt ungefähr eine Billion auf den Bund, der Rest vor allem auf die Länder, aber auch auf die Kommunen.
Wie schallt's von der Höhe?
Der Bundesschuldenberg wird von der Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland betreut und aufgestockt. In den Ländern kümmern sich die Finanzministerien selbst um das geborgte Geld. Der Schuldenberg wächst also. Doch der Untergang des Abendlandes, den Franz Josef Strauß 1979 signalisieren wollte, ist ausgeblieben. Lebensstandard und Wirtschaftsleistung sind 2009 viel größer als 30 Jahre zuvor. Der Blick allein auf die Höhe des Schuldenbergs reicht nicht. Es kommt darauf an, in welcher Wirtschaftslandschaft er steht. Professor Wolfgang Wiegard, er ist im Rat der fünf Wirtschaftsweisen für die Staatsfinanzen zuständig.
Offensichtlich muss man das relativieren, indem man die Staatsverschuldung etwa ins Verhältnis setzt zum Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man das macht, zeigt sich, dass die sogenannte Schuldenstandsquote in Deutschland gegenwärtig bei etwas über 65% liegt.
Da stand Deutschland schon mal sehr viel besser da.
In den Kinderjahren der Bundesrepublik lag die Schuldenquote nahe 0%.
Freilich nur, weil Vaterstaat zuvor zweimal seine Schuldenlast abgeworfen hat. Professor Albrecht Ritschl, er lehrt Wirtschaftsgeschichte an der London School of Economics.
Solange ein Staat seine eigene Währung hat, kann er das durch Inflation tun. Das ist auch in der deutschen Geschichte ja schon mal gemacht worden, in der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg, als unsere Großeltern, Urgroßeltern 1923 zum Schluss ihre Geldscheine in den Ofen stecken konnten, weil sie nichts mehr wert waren. Man kann das aber auch machen, viel drastischer, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen, durch den Währungsschnitt einfach die Wiedereinführung einer neuen Währung, wo dann die Staatsverschuldung in der alten Währung einfach nichts mehr wert ist. Das war 1948 so.
1973 und 1979 brachten zwei Ölkrisen die Wirtschaft aus dem Tritt. Die Schuldenquote kletterte in diesen stürmischen Zeiten auf mehr als 40% der jährlichen Wirtschaftsleistung.
1989 stürzte die DDR ab. Professor Albrecht Ritschl.
Wir haben eine dritte Entschuldungssituation. Das war der Staatsbankrott der Deutschen Demokratischen Republik mit anschließender Übernahme der Konkursmasse durch die Bundesrepublik Deutschland, wo die große Schuldenlast nicht durch einen Krieg entstanden ist, sondern als Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft.
Auf diesem Weg stieg die nunmehr gesamtdeutsche Verschuldungsquote auf 60% der jährlichen Wirtschaftsleistung.
Auf zu den Bergesgipfeln.
Professor Wolfgang Wiegard.
Für die Politik ist es natürlich bequem, Ausgaben über eine höhere Staatsverschuldung zu finanzieren. Denn von den Ausgaben profitieren die jetzt lebenden Generationen. Das sind die Personen, die die Regierung wählen. Die Belastungen werden durch Staatsverschuldung aber in die Zukunft verschoben. Insofern ist die Staatsverschuldung ein finanzpolitisches Instrument, das sehr missbrauchsanfällig ist, weil man sozusagen Wohltaten für die jetzt lebenden Generationen verteilen kann, aber die Finanzierung auf die zukünftigen Generationen verschieben kann.
Junge Politiker klagen deswegen immer wieder gerne über die Staatsschulden. So kritisierte Philipp Missfelder, 2003 Vorsitzender der Jungen Union, die Schuldenmacherei des rot-grünen Finanzministers Eichel mit den Worten:
Meine Generation wird einen Schuldenberg in ungeahnter Höhe vorfinden, wenn wir Politik gestalten können. Meine Generation wird auch kaputte Sozialsysteme vorfinden und es ist verantwortungslos.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn dem Schuldenberg steht ein Staatsvermögen gegenüber, das dieser Generation auch zugute kommt.
In Deutschland gibt es ein gut ausgebautes Straßennetz. Es gibt Staudämme und Sportplätze, Kindergärten, Universitäten, Museen, Theater und vieles mehr, was künftige Generationen noch nutzen werden.
Leider liegt dieser staatliche Vermögensberg im Schatten. Seine Höhe ist nicht bekannt, weil die Finanzminister von Bund und Ländern sich mit der sogenannten kameralistischen Buchführung begnügen.
Sie planen, grob gesprochen, nur Einnahmen und Ausgaben. Und die Differenz, das ist fast immer ein Defizit. Sie ziehen aber nie so Bilanz, wie das Unternehmen tun.
Immerhin schütteln viele Kommunen nun den Staub aus ihren Büchern. Auch die Stadt München. Kämmerer Ernst Wolowitsch.
Ab dem Haushaltsjahr 2009 arbeiten wir nach den Regeln der kaufischen Buchführung. Der Unterschied zur klassischen Kameralistik ist der, dass die Kameralistik nur Geld betrachtet, also Cash, während die kaufmännische Buchführung auch systematisch Vermögen auf der einen Seite und Schulden auf der anderen Seite betrachtet.
Glockenspiel am Rathaus in München. Der neugotische Bau am Marienplatz ist nicht nur eine Attraktion für viele Touristen, sondern er dient auch als Verwaltungsgebäude. Der Wert des Hauses war zwar nicht ganz einfach zu ermitteln.
Aber nun stehen Grundstück und Gebäude mit einem Betrag von 146 Millionen Euro in den städtischen Büchern.
Die kaufmännische Buchführung bringt also Licht in die kommunalen Schatzkammern. Sie leuchtet aber auch die Schattenseiten aus.
Was in der Kameralistik überhaupt nicht bewertet wird, sind zum Beispiel Abschreibungen, also der Verzehr des Vermögens durch Abnutzung. Wenn ich ein Gebäude neu hinstelle, dann hält es halt normalerweise nur 25, 30 Jahre. Und deswegen muss ich jedes Jahr Abschreibungen vornehmen, um den Wertverzehr zu dokumentieren und um auch dann im Fall des notwendigen Ersatzes dieses Gebäudes ausreichende Finanzmittel zu haben, um dann einen Neubau hinstellen zu können.
Deswegen reduzierte die Stadt den Wert des Rathauses in der jüngsten Bilanz um 2 Millionen Euro. Vor dieser Abschreibung standen 148 Millionen zu Buche.
Außerdem bleibt in der Kameralistik außen vor, dass Staatsdiener im Ruhestand Geld aus dem Stadtsäckel bekommen. Ernst Wolowitsch.
In der Kameralistik ist es so, dass die Pensionslasten, die die Stadt für die Beamtinnen und Beamten hat, überhaupt nicht erfasst ist. Jetzt machen wir das bei der Bilanzdarstellung in der kaufmännischen Buchführung. Und jetzt wissen wir, dass wir heute bereits 4 Milliarden Euro Rückstellungen haben müssen für die Pensionslasten für unsere Beamten, die bisher überhaupt nicht erfasst worden sind.
Die neue Buchführung offenbart also Licht und Schatten. Unterm Strich fällt die Bilanz für München aber erfreulich aus.
Wir haben weit mehr Vermögen mit diesen 20 Milliarden Euro auf der einen Seite der Bilanz als das, was wir an Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt ungefähr 11 Milliarden haben. Und dann die Differenz ist dieses rechnerische Eigenkapital. Dabei sollte man sich aber nicht in die Tasche lügen. Ein Großteil dieses Vermögens, das die Stadt hat, zum Beispiel Bürogebäude oder Kunstsammlungen, die werden wir nach menschlichem Ermessen nicht veräußern. Also deswegen ist es zwar ein Vermögen, das auf dem Papier steht, das man aber nicht in Geld dadurch umwandeln kann, dass man es veräußert. Schulden sind aus meiner Sicht dann nichts Schlechtes, wenn es tatsächlich Investitionen dient. Zusätzlich bin ich der Auffassung, dass unsere Wirtschaft nur deswegen funktioniert, weil Unternehmen permanent Schulden aufnehmen. In der freien Wirtschaft heißt es allerdings nicht Schulden, es klingt da sehr böse. Es heißt Fremdkapital, das klingt da viel neutraler und viel besser. Es ist aber nichts anderes, als dass viele Unternehmen, dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden, für neue Investitionen Fremdkapital aufnehmen. In der Annahme, dass sie auf Dauer in der Lage sein werden, Zins und Tilgung für dieses Fremdkapital zu bedienen. Und ich sehe keinen Grund, die Privatwirtschaft hier anders zu behandeln als die öffentliche Hand, wenn es um reine Investitionen geht.
Was wäre denn eigentlich eine optimale Staatsschuldenquote? Und da ist die Antwort, kann man nicht sagen. Die Hauptwirkung der Staatsverschuldung ist eine intergenerative Umverteilung. Das heißt, eine Umverteilung zwischen aufeinanderfolgenden Generationen. Heute Staatsverschuldung bedeutet, dass in Zukunft der Staat seine Steuern erhöhen muss, um die Zinsen auf die Staatsverschuldung zu finanzieren und die Tilgung der Staatsschuld Staatstitel zu finanzieren. Je höher die Staatsverschuldung ist, desto stärker ist die Belastung der zukünftigen Generationen im Vergleich zur Entlastung der heutigen Generation. Es ist also ein Verteilungsurteil, das letztlich hinter der Frage steht, wie hoch die Staatsverschuldung sein soll. Und solche Verteilungsurteile lassen sich wissenschaftlich schlicht und einfach nicht beantworten.
Fachleute wie Wolfgang Wiegert sehen nur eine Grenze der Vernunft für staatliche Schuldenpolitik.
Es kommt darauf an, was der Staat mit diesen aufgenommenen Krediten macht. Wenn der Staat Investitionen tätigt, etwa in die öffentliche Infrastruktur, dann werden durch diese öffentlichen Infrastrukturinvestitionen Produktivitätseffekte bewirkt, von denen die zukünftigen Generationen auch profitieren. Wenn diese öffentlichen Investitionen dann über Nettokreditaufnahme finanziert werden, werden die zukünftigen Generationen belastet. Aber wenn man das richtig austariert, ist der Saldo dieser B- und Entlastung in etwa null. Und das würde dann bedeuten, dass dem gesamten staatlichen Schuldenstand auch ein Vermögen in Form öffentlicher Infrastruktur gegenübersteht.
Doch der Wert des Staatsvermögens ist nicht erfasst. Damit lässt sich auch der aktuelle Schuldenberg nicht fair bewerten. Die Neuverschuldung soll zwar laut Grundgesetz die Investitionsausgaben nicht übersteigen, aber das ist eine Regel mit Ausnahme. Und der Begriff Investition ist umstritten. Ausgaben für Lehrer gelten zum Beispiel nicht als Investition in Bildung, Ausgaben für Schulgebäude schon. Die Zinsausgaben sind der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt. Wächst der Anteil der Zinsausgaben, so schrumpft der Spielraum für anderweitige Staatsausgaben. Die Regierung hat die Qual der Wahl: Ausgaben kürzen, Steuern erhöhen oder noch mehr Geld borgen. Doch das wird mit der Höhe des Schuldenbergs irgendwann teuer, weil eine Zinslawine droht.
Ich denke, dass da auch der Druck der Kapitalmärkte wächst. Die Nominalzinsen für etwa griechische Staatspapiere sind mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie die Nominalzinsen für deutsche Staatspapiere. Das liegt daran, dass der Kapitalmarkt die Staatsverschuldung für zu hoch hält und er bestraft das mit Risikoaufschlägen. Den Wählern ist das nicht egal, zumindest den Wählern nicht, die Kinder haben. Denn Wähler, die Kinder haben, wissen, wenn sie diesen Mechanismus durchblicken, dass sozusagen eine höhere Staatsverschuldung heute zwar mich entlastet als Wähler, aber meine Kinder belastet. Für die Haushalte, die keine Kinder haben, ist es eigentlich rational zu sagen, der Staat soll sich verschulden, denn dann werden die zukünftigen Generationen belastet, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Jetzt ist die Frage, wer kann sich dann als Wähler durchsetzen? Der Hauptverursacher der hohen Staatsverschuldung, die wir heute haben, ist die Finanzierung der deutschen Einheit. Und da muss man sagen, im Endeffekt war es auch richtig, wenn das alles über Steuern finanziert worden wäre. Das hätte zu einer zu starken Belastung der jetzt lebenden Generationen geführt. Aber die deutsche Vereinigung ist irgendwann abgeschlossen, auch die Finanzierungslasten gehen zurück. Dann ist der Punkt gekommen, wo die Staatsverschuldung entschlossen zurückgeführt werden muss.
Ernst Wolowitsch.
Wir sehen in der derzeitigen Situation, dass die öffentliche Hand sehr viele Milliarden ausgeben muss und Schulden aufnehmen muss, um einige Großbanken zunächst mal zu retten, um zu verhindern, dass unser gesamtes Banken- und Finanzierungssystem zusammenbricht.
Wolfgang Wiegert empfiehlt:
Ich denke, wenn wir es in Deutschland schaffen würden, langfristig wieder auf eine Schuldenstandsquote zu kommen, wie wir sie vor der Vereinigung hatten. Mit einer 40-prozentigen Schuldenstandsquote könnten wir auch auf Dauer leben.
Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff und Viktor Neumann. Ton Andreas Narr, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Stefan Pape. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009. Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Internet unter www.dradio.de.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In München auf 96,8.
Uhr, die Nachrichten. Der neuerliche Atombombentest Nordkoreas ist weltweit auf scharfe Kritik gestoßen.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute aus Merseburg an der Saale im südlichen Sachsen-Anhalt. Merseburg liegt exakt auf dem 12. Längengrad. Genau dort, wo er die Stadt durchläuft, befindet sich das Ständehaus, das 1895 als Tagungsort des Provinziallandtages der Provinz Sachsen nach Plänen des Architekten Franz Schwechten errichtet wurde. Heute ist das Gebäude nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ein Kongress- und Kulturzentrum und liegt mitten in einer von wunderschönen Bauwerken, Parkanlagen und von Kunst und Kultur geradezu überbordenden Stadtregion. Die Deutschlandrundfahrt mit Olaf Kosert und seinen Gästen.
Schönen guten Tag. Wir sind im Ständehaus in Merseburg im Elisabeth-Schumann-Saal. Elisabeth Schumann war eine berühmte Sopranistin, wurde 1888 in Merseburg geboren und gehörte später in den 20er, 30er Jahren zum Ensemble der Metropolitan Opera in New York. Der Tiefe Keller ist eine Kulturinstitution hier in Merseburg. Der Chef ist Holger Leidl. Herr Leidl, was kann man alles erleben in Ihrem tiefen Keller?
Ja, Grund oder Hauptanliegen des tiefen Kellers ist eigentlich, zeitgenössische Kunst zu präsentieren. Nicht bloß zu präsentieren, sondern auch zu verkaufen. Ansonsten dreht sich vieles im Haus um die Kunst. Wir haben, wie der Titel des Hauses sagt, tiefe Keller, die also bis minus 8 Meter unter Merseburg führen. Auch diese Tonnengewölbe benutzen wir, um Kunstausstellungen zu organisieren.
Ich habe mal in der Chronik des Hauses ein bisschen geblättert. Da steht zum Beispiel 6.4.1960 nach Bauarbeiten in moderner Renovierung Neueröffnung als HO-Gaststätte tiefer Keller. Nächster Eintrag stammt dann vom 4. Februar 1976 zusammengebrochen. Übrig blieb nur die Scheune. Was war da passiert?
Ja, in Merseburg ging es ja damit los, dass die gesamte Stadt saniert wurde und unter anderem wurde zu diesem Zeitpunkt die ersten Großblockbauten errichtet. Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen kam es zu einem Erdrutsch. Der tiefe Keller selbst, ein altes Fachwerkgebäude, brach zusammen.
Das, was da noch steht als der tiefe Keller, das ist die Scheune.
Das ist die Scheune. Diese Scheune hat die FDJ 1980 übernommen. Ich erzähle das sehr oft meinen Gästen. Ich habe zwei unterschiedliche Gruppen. Das sind einmal die Jugendlichen von damals und dann die weitaus älteren Bauarbeiter, die mir dann auch mal erzählen, dass die FDJ ihnen damals die Baustoffe einfach von der Baustelle wegorganisiert hat, hieß das zu DDR-Zeiten, um diesen nicht geplanten Jugendclub doch zu realisieren.
Das heißt, die Freie Deutsche Jugend hat sich da so wenig sozialistisch bedient am Volkseigentum?
Naja, es war ja ein allgemeiner Volkssport. Das, was nicht da war, muss besorgt werden.
Und davon profitieren Sie in gewisser Weise heute noch, weil eben das Haus sich in einem relativ guten Zustand befindet, ne?
Also wenn ich Führungen vor allen Dingen im Kellerbereich mache, beziehungsweise auch im Haus, ich kann mich nicht lobend genug über die Arbeit der FDJ dort äußern, denn es sind dort Arbeiten ausgeführt worden, die heute nach Stundenlöhnen berechnet einfach nicht mehr realisierbar wären. Wir haben zwei Kelleretagen, die komplett tiefer gelegt worden sind, mit Fußboden versehen worden. Das wäre heute einfach überhaupt nicht mehr bezahlbar.
Teile des Doms stammen aus dem 11. Jahrhundert und man hatte dort im Jahr 2006 den Mut, etwas ganz Modernes hinzuzufügen. Das ist nämlich eine Galerie, die Werke von Willi Sitte ausstellt, einem der bekanntesten Maler der DDR. Und zuständig für diese Galerie war die Architektin Claudia Janich. Frau Janich, können Sie uns dieses Gebäude mal beschreiben, wie es einem so entgegenliegt dort in Merseburg am Domviertel?
Die Willi-Sitte-Galerie ist im Prinzip wirklich im historischen Teil von Merseburg und die alte Domkurie, in dem sich die Galerie befindet, ist genau gegenüber von dem Dom gelagert. Es ist ein altes, barockes Gebäude, zweigeschossig mit einem Krüppelwalmdach und wir haben versucht, in das Gebäude eben die Galerie unterzubringen und neue Elemente hinzuzufügen. Also man konnte eben nicht alles in dem alten Teil unterbringen, sondern wir brauchten einfach noch ein paar Bauwerke nebenan, um eben die Galerie als Galerie funktionstüchtig zu machen. Es gibt entlang der Domstraße wie so eine Art Abtreppen der verschiedenen Gebäude. Es ist also diese Hauptkurie, ist also dieses Haupthaus. Dann kommt ein Seitengebäude, was wir mit einbezogen haben. Und dann gibt es eben dieses Neue im historischen Teil, im historischen Kontext, was wirklich dem ein bisschen gegenübersteht, weil es sehr modern daherkommt, sich aber dennoch zurückhält und sich eigentlich auch unterordnet. Also es ist ein kleiner Eingriff im historischen Bereich.
Sie haben also eine große, relativ große Glasfront hinzugefügt und einen Kubus mit Holz verkleidet, in dem ein Fenster eingebaut wurde, in das ein Fenster eingebaut wurde. Ist das nicht doch auch was sehr Gewagtes? So als Architektin wagt man sich an ein altes Stück Merseburg heran. Hatten Sie da gar keine Berührungsängste?
Na, es gibt ja zwei verschiedene Ansätze. Entweder man entscheidet sich irgendwie für eine Rekonstruktion oder man setzt doch irgendwas Modernes dagegen. Und wir haben uns einfach bewusst auch dafür entschieden, etwas Modernes hinzuzusetzen. Und gerade dieser Kubus, der da so in diese Domstraße hineinragt, der soll mehr oder weniger ein Zeichen sein, auch für diesen neuen Eingang, den wir für die Galerie geschaffen haben. Und er steht einfach oder ragt über diese Mauer hinaus und ist auch wie so ein Punkt. Man sieht, da ist jetzt etwas Neues, da können die Besucher auch hineingehen. Unterhalb ist das große Hoftor, wo man jetzt auch den Eingang hat. Und es ist einfach ein spannendes Gegenüber, auch mit dem krummen Tor, was gleich sich anschließt. Es ist gut gemacht, denke ich.
Welche Reaktionen gab es denn auf das Gebäude?
Also Architektur ist ja immer ein bisschen strittig und auch subjektiv. Es gibt sicherlich ein Für und Wider. Viele fanden es gut. Es gibt aber auch Kritik. Gerade der Bereich, der Kubus schiebt sich jetzt mehr oder weniger in die Straße und man sieht nicht so sehr diesen Turm von dem krummen Tor. Man muss also mehr herumlaufen, die Domstraße hinabgehen, um diesen Eindruck vielleicht wieder zu haben. Ich denke aber, dass es auch in Merseburg gut angenommen wird.
Jetzt hängen dort einige, und zwar doch einige, mehrere berühmte Gemälde von Willi Sitter. Haben Sie denn ein Lieblingsstück?
Na, so ein spezielles Lieblingsstück nicht, aber ich finde die Handzeichnung und die Grafiken eigentlich mit am schönsten. Das ist so meins, was ich gut finde.
Das heißt, seine frühen Werke so aus den 50er Jahren?
Ja, aber auch Werke aus den 90er Jahren, also wo mit Tusche und auch die Drucker, die gefallen mir ganz gut.
Ein mutiges Bauwerk in einer alten Stadt, die Willi-Sitte-Galerie, entworfen von Architektin Claudia Janich. Vielen Dank, Frau Janich. Leuna und Schkopau liegen ganz in der Nähe, zwei große Chemiestandorte zu DDR-Zeiten, aber auch schon davor. Und deshalb liegt es durchaus nahe, dass sich hier auch das Chemiemuseum, das deutsche Chemiemuseum befindet. Da kann man ganz praktische Dinge lernen. Ich habe zum Beispiel vor 2 Tagen dort gelernt, dass Ammoniak hergestellt wird aus Stickstoff und Wasserstoff und dann weiterverarbeitet wird in der Düngemittelproduktion und auch zu Sprengstoff. Erklärt hat mir das der Leiter des deutschen Chemiemuseums, Professor Dr. Klaus Krug, der ehemalige Dozent an der Hochschule Merseburg war. Ihr Museum ist vor allen Dingen ein Freilichtmuseum. Was haben Sie denn alles an Gerätschaften und riesigen Apparaturen dort zusammengetragen?
Wir betreiben also 2 Bereiche. Zunächst einmal einen 3 Hektar großen Technikpark. Dort haben wir etwa 300 Großgeräte der Chemie, Apparate, Anlagen, die wir präsentieren. Und ich mache keinen Hehl daraus. Die geringe Investitionskraft der DDR hat uns viele, aus der heutigen Sicht Unikate, beschert, die aus den Gründerjahren stammen. Entsprechend des Profils der umliegenden Werke handelt es sich insbesondere um Exponate der Hochdrucktechnik, also der Ammoniaksynthese, wie Sie schon erwähnten, der Methanolsynthese oder der Treibstoffgewinnung, natürlich auch aus den chemischen Werken Buna ehemals. Es war ja das erste Werk für synthetischen Kautschuk und der Monopolist der Reifenindustrie Deutschlands vor dem Kriege, stammen weitere Exponate und schließlich aus dem Raum Bitterfeld-Wolfen zur Elektrochemie.
Und wer kommt alles, um sich das anzugucken? Sind das eher die Experten, die was von Chemie verstehen oder auch die Leute, die davon eigentlich gar keine Ahnung haben und in Chemie auch gar nicht so gut waren in der Schule?
Schwierige Frage. Also zunächst mal kommen natürlich alle. Wie befriedigt sie wiedergehen und mit welchem Wissen sie angereichert sind, hängt von der Vorbildung natürlich ab. Wir sind also wirklich eine Spezialsammlung für Interessierte Und ein Journalist hat mal gesagt, eine Ausstellung von Enthusiasten für Experten, ganz so ist es nicht. Und es ist natürlich nicht einfach, vor allen Dingen Jugendlichen anhand von Apparaten und Anlagen Chemie rüberzubringen. Deswegen haben wir als nächstes großes Vorhaben, ein Ausstellungsgebäude zu beziehen, wo man eine systematische Ausstellung macht und sich dann die Geräte anschaut. Das wird also die Herausforderung der nächsten Jahre für uns sein. Aber um als Beispiel zu sagen, wir haben gerade vor kurzem ein Entdeckerfeld aufgemacht gewissermaßen, wo Besucher selbsttätig Oktanzahlen von Treibstoffen bestimmen können oder Abgase analysieren können mit und ohne Katalysator. Bei jedem Jugendlichen ist der Cut bekannt, aber wie er wirkt und was es ist, eher nicht.
Ja, und das war's mit der Deutschlandrundfahrt aus Merseburg. Danke allen Gästen, die heute hier bei uns waren. Danke fürs Zuschauen. Und ich höre gerade, ich muss noch eine Minute füllen, weil wir sonst mit der Zeit gar nicht hinkommen. Es hat mich sehr gefreut jedenfalls, das wollte ich noch sagen und auch noch darauf hinweisen, dass am nächsten Samstag, das war's hier aus dem Elisabeth-Schumann-Saal im Ständehaus Merseburg